Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute am 150. Geburtstag von Thomas Mann hören wir ihn noch einmal selbst, und zwar in seiner Rolle als politischer Aktivist. Zwischen 1940 und 1945 wandte sich der Exilant von Kalifornien aus an die Deutschen in 58 Radiosendungen, die vom German Service der BBC, ein sogenannter Feindsender, von London aus nach Deutschland ausgestrahlt wurden, und zwar im Sinne der psychologischen Kriegsführung. Das Verfahren dafür war kompliziert. Um seine eigene Stimme erklingen zu lassen, sprach man seine Reden in Hollywood auf eine Schallplatte, die nach New York geschickt und per Telefon nach London übermittelt wurde, um von dort aus gesendet zu werden. Bei der Wahl seiner Sujets ließ man ihm freie Hand, und so fanden auch ganz aktuelle Themen Erwähnung, wie die Zerstörung Lübecks. Dabei waren ihm Informationen der Geheimdienste hilfreich. Der Stil seiner Reden lehnt sich an angelsächsische Vorbilder, an Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill an. Thomas Mann, sonst um sprachliche Vornehmheit berührt, schreckt hier vor einer für ihn eher ungewöhnlichen, drastischen Ausdrucksweise nicht zurück. Seine Ansprache an die Hörer ist persönlich und will zur Abkehr, zur Selbstbefreiung, zum Widerstand aufrufen. Hören Sie eine Auswahl aus 5 historischen Reden von Thomas Mann, ausgestrahlt zwischen 1941 und 1945.
BBC, deutschsprachiger Dienst, März 1941.
Deutsche Hörer,
es ist die Stimme eines Freundes, eine deutsche Stimme, die Stimme eines Deutschland, das der Welt ein anderes Gesicht zeigte und wieder zeigen wird als die scheußliche Medusenmaske, die der Hitlerismus ihm aufgeprägt hat. Es ist eine warnende Stimme. Euch zu warnen ist der einzige Dienst, den ein Deutscher wie ich euch heute erweisen kann. Und ich erfülle diese ernste und tief gefühlte Pflicht, obgleich ich weiß, dass keine Warnung an euch ergehen kann, die euch nicht längst vertraut, nicht längst in eurem eigenen, im Grunde nicht zu betrügenden Wissen und Gewissen lebendig wäre.
BBC, deutschsprachiger Dienst, Januar 1943.
Deutsche Hörer, ein düsteres Jubiläum will begangen sein. 10 Jahre Nationalsozialismus. Was haben Sie dem deutschen Volke gebracht? Es gibt nur eine allessagende Antwort. Den Krieg. Diesen Krieg. So wie er heute steht und wie er für das deutsche Volk ausgehen wird. Den Hitlerkrieg, in dem eure Söhne zu Millionen verbluten und der den Kontinent, einschließlich Deutschlands, als Wüste zurücklassen wird. An ihn kann man sich halten, wenn nach den Ergebnissen dieser Dekade gefragt wird. Auf ihn lief von Anfang an alles hinaus. Auf ihn steuerte alles zu. Alles Übrige, welche Lügennamen es immer trug, angefangen von dem Lügennamen der Bewegung selbst, war nichts als Vorbereitung und systematische Instandsetzung für das ausweglose und ruinöse Abenteuer dieses Krieges, den euer Führer sich freilich anders vorgestellt hatte, als er nun aussieht. Eines Verzweiflungskampfes, in dem Deutschland eine unsühnbare Untat auf die andere häufen muss und an dessen physischen und moralischen Folgen es zu tragen haben wird, wer weiß wie lange. Alle sogenannten Verdienste, die das Regime sich um Deutschland erworben haben soll, nehmen ihr wahres Gesicht an im Licht dieses Ergebnisses. Sie werden dadurch ad absurdum geführt, auch für den, der verblendeterweise jemals etwas anderes darin sah als Betrug, Wahnsinn und Niedertracht. Man hört, Hitler habe Deutschland von der Arbeitslosigkeit befreit. Ja, durch die Aufrüstung zum Kriege. Nationalsozialismus, das heißt, die Lösung der sozialen Frage durch den Krieg. Man hört, er habe Deutschland geeinigt, wie nie zuvor, und den Sozialismus verwirklicht, indem er eine deutsche Volksgemeinschaft schuf. Diese Volksgemeinschaft war die Diktatur des Gesindels. Ein scheußlicher Parteiterror, der eine moralische Verwüstung, einen Menschenverderb, eine Gewissensschändung, eine Zerstörung der natürlich ehrwürdigsten Bande mit sich brachte, wie nie ein Volk sie erlebt hat, und der sich auf alles stützte, nur nicht auf das Gute im Menschen. Heute sieht diese Volksgemeinschaft so aus, dass 700.000 schwer bewaffnete Prätorianer nicht nur das nach Frieden lechzende Volk, sondern auch das halb ausgeblutete Volksheer in Schach halten müssen. Und der Sozialismus? Er ist die Selbstbereicherung der Bonzen, die Verwandlung der Nazi-Partei in einen riesigen Wirtschaftskonzern, fett wie Göring. Er besteht außerdem in der reizenden Einrichtung Kraft durch Freude, das heißt in der Verschiffung entrechteter Arbeiterherden in schöne Gegenden. Aber hat nicht der Nationalsozialismus das Land von republikanischer Korruption gereinigt und Deutschland aus Schmach und Schande wieder zu Ansehen in der Welt gebracht, seine Ehre wiederhergestellt? Es gibt kein Kind mehr in Deutschland, das nicht wüsste, dass gegen die zum Himmel stinkende Korruption der Nazi-Herrschaft die paar kleinen, durch törichte Prozesse aufgeblasenen moralischen Ungeschicklichkeiten der Republik die Harmlosigkeit selbst waren. Und dann die deutsche Ehre. Gebrochen die Würde der Wissenschaft. Zu Boden getreten jedes Rechtsgefühl. Der deutsche Richter ein Knecht des Parteiinteresses. Das deutsche Wort zum Spott geworden durch gehäufte Vertragsbrüche und zerrissene Ehrenzusicherungen. Durch die infame Auffassung der Politik als einer Sphäre des absoluten Zynismus. Der deutsche Name zum Inbegriff gemacht, alles Schreckens, aller geilen Raubsucht, schandbaren Grausamkeit, erbarmungslosen Gewalt, so, dass das Gedächtnis der Völker an vieles Gute, Große und Liebenswerte, womit der deutsche Geist einst die Menschheit beschenkt hat, unterzugehen droht in einem Meer von Hass, dessen herandrängende Wogen ihr mit verzweifelter Kraftanstrengung, mit Kraft durch Furcht noch eben zurückdämmt, damit sie euch nicht verschlingen. Das ist die wiederhergestellte deutsche Ehre. Das ist die Bilanz von 10 Jahren Nationalsozialismus. Und ich bin froh, dass mir nur 5, 6 Minuten gegeben sind, sie zu ziehen. Die Geschichte wird ausführlicher sein.
BBC, deutschsprachiger Dienst. Mai 1944.
Deutsche Hörer, zu Anfang des Krieges, als die Engländer Deutschland mit Leaflets, mit kleinen Propagandabroschüren bombardierten, erzählte man sich die Geschichte, wie ein englischer Pilot mit der Meldung zurückgekommen sei, die Umstände hätten ihm keine Zeit gelassen, die Verschnürung zu lösen und seine Leaflets einzeln auszustreuen. Er habe rasch das ganze Paket auf einmal hinunterwerfen müssen. My Lord, soll sein Vorgesetzter zu ihm gesagt haben. Haben Sie nicht daran gedacht, dass Sie jemanden verletzen könnten? Über die Geschichte ist viel gelacht worden. Sie mag erfunden sein, aber sie ist charakteristisch für die Gemütsverfassung, in der die zivilisierten Völker nach 6 Jahren des Appeasements, 6 Jahren des Zurückweichens, der Nachgiebigkeit, der Versuche, Hitler zu befrieden, in diesen Krieg gegangen sind. Widerwillig, seelisch so unvorbereitet wie materiell, noch ohne rechte Ahnung, was das eigentlich sei, der deutsche Krieg, der totale Krieg, sind sie in ihn hineingegangen. Und dann haben sie gelernt. Langsam, in demselben Zeitmaß, in dem sie ihre physische Aufrüstung nachholten, haben England und Amerika sich auch seelisch auf Kriegsfuß gebracht. Nicht, weil sie nach Nazi-Philosophie den Krieg für den Normal- und zugleich den Idealzustand der Menschheit halten, sondern weil sie nach langem Zögern und Widerstreben einsahen, dass der treulosen, rechtsverächterischen Gewalt, mit der es kein Zusammenleben, keinen Frieden, keine Verständigung gibt, eben nur mit Gewalt zu begegnen ist, wenn man nicht will, dass sie die Alleinherrschaft auf der entehrten Erde übe. Die freien Völker wissen und fühlen tief, dass sie durch dieses Kondeszendieren zu den Mitteln des Gegners, dieses Herabsteigen zur Gewalt, Schaden nehmen an ihrer Seele. Es ist die Teufelei des Bösen, dass es demjenigen, der guten Willens ist, nur die Wahl lässt, schuldig zu werden, indem er sich ihm unterwirft, oder schuldig dadurch, dass er ihm widersteht. Mitschuldige zu haben aber, ist alles, was der Schuldige begehrt. Das deutsche Volk weiß ein Lied davon zu singen. Es weiß genau, dass sein Schurkenregime alles getan hat, um es mitschuldig zu machen an seinen Verbrechen, und dass ihm das schrecklich gelungen ist. Kein Schurke will allein zur Hölle fahren. Er will immer möglichst viele mit sich reißen. Dass andere schuldig werden mit ihm, das ist seine Freude. Und diese Freude allein spricht aus dem Leitartikel, den der deutsche Propagandateufel jüngst von sich gegeben hat und worin er die unvermeidlichen Grausamkeiten des zur Befreiung Europas unentbehrlichen Luftkrieges als barbarischen Mord denunziert. In kaum verhüllten Worten fordert er die deutsche Bevölkerung zur Lynchjustiz an niedergegangenen angelsächsischen Piloten auf. Wird sie seiner Einladung folgen? Ich zweifle daran. Die deutsche Bevölkerung weiß im Grunde, dass Deutschland nur empfängt, was es ausgeteilt hat, und sie erinnert sich des Wortes, dass wer da Wind sät, Sturm ernten wird. Es mag wohl sein, dass ihr Deutschen den angelsächsischen Völkern moralisch nicht zugetraut hättet, was sie jetzt tun. Aber es ist nur ein Widerschein dessen, was Nazi-Deutschland den anderen Völkern angetan hat und noch immer fortwährt, ihnen anzutun. Ihr habt keine Ahnung davon. Oder doch eben nur eine schreckliche Ahnung. In seiner Note an die alliierten und neutralen Regierungen vom Januar 1942 sagte der russische Minister des Auswärtigen, Molotow: Es gibt keine Grenze für die Grausamkeit und den Blutdurst der deutsch-faschistischen Armee bei ihrer Invasion unseres Gebietes. Die Hitlerarmee führt keinen gewöhnlichen Krieg, sondern einen Gangsterkrieg mit dem Ziel der Austilgung eines friedlichen Volkes. Das Hitlerregime, das die Sowjetunion verräterisch angegriffen hat, respektiert weder die Satzungen des Völkerrechts noch die Forderungen menschlicher Moral. Es führt Krieg zuerst und vor allem gegen die unbewaffnete Bevölkerung, gegen Frauen, Kinder und Greise. Von Frauen und Kindern spricht nun auch Goebbels. Er tut es im lieben, traulichen, völkischen Beobachter. Paul Josef Goebbels spricht auch vom Völkerrecht. Er ist so frei. Er spricht der ganzen deutschen Armee das Gericht, indem er feststellt, es gibt keinen Kriegsartikel, der einen verworfener Handlungen schuldigen Soldaten von Schuld losspricht, nur weil er sich auf Befehl seines Vorgesetzten bedient. Dieser Mensch ist imstande, den Satz niederzuschreiben: Es war immer unser Wunsch, dass der Krieg in den Grenzen der Ritterlichkeit geführt werden sollte, aber unsere Gegner scheinen dessen unfähig. Erde, Himmel und Hölle stimmen ein Hohngelächter an, aber das überhört der pfiffige Kleine. Er weiß, was er will, indem er die deutsche Bevölkerung zu individuellen Rachetaten an Kriegsgefangenen aufbaut hat. Mehr Mord will er, immer mehr Schuldige, damit er und die Seinen es nicht allein gewesen sind. Dem eiskalten Lügner sind die umgekommenen deutschen Frauen und Kinder so gleichgültig wie die polnischen, tschechischen, holländischen, englischen. Sein fistelndes Wehgeschrei ist nicht anderes als der Ausdruck der Genugtuung darüber, dass andere schuldig werden, indem sie dem Bösen widerstehen. Das soll man nicht tun, lehrt die Schrift. Aber die Schrift lehrt uns nicht, wie man der Schuld und Schande entgeht, wenn man das Böse ohne Widerstand walten lässt. Schuld will Düne. Die freien Völker werden, will's Gott, was auch sie an Schuld auf sich nehmen mussten, durch die Errichtung eines Friedens sühnen, der alle für viele Generationen vor den moralischen Schrecken des Krieges bewahrt.
BBC, deutschsprachiger Dienst. 1. Januar 1945.
Deutsche Hörer, ich habe zu euch gesprochen oder zu euch zu sprechen versucht, zu der Zeit, als Hitlers Heere siegreich über Europa hinrollten und bis an die Grenze Ägyptens vordrangen, und habe euch seine Siege als falsch, trügerisch, hoffnungslos gekennzeichnet. Ich habe geschwiegen, als das Blatt sich gewendet hatte, Rom, Paris, Brüssel, der Balkan, den Nazis verloren gingen, die Festung Europa zur Festung Deutschland wurde und das Ende des Krieges, das Ende Hitlers unter seinen, nahe schien. Es hat seine Logik, dass ich meine kurzen Ansprachen wieder aufnehme, jetzt, wo Hitler oder Himmler wieder einmal im Siegen scheint, die Wehrmacht sich zu einem wütenden Gegenschlag aufgerafft und damit dem Naziregime eine neue Frist, noch einmal eine Galgenfrist, erkämpft hat. Werdet ihr mir glauben, wenn ich euch versichere, dass diese Siege, sofern man sie so nennen kann, genau so hohl, sinn- und hoffnungslos sind wie die früheren? Es gibt keinen Nazi-Sieg. Alles, was so aussieht, ist blutiger Unsinn, ist im Voraus annulliert. Diese Menschen leben in dem unbegreiflichen Wahn. Sie könnten, da ihnen schon die Weltherrschaft entgangen, durch hingezogenen Widerstand die Alliierten ermüden, sie zu einem Verhandlungsfrieden, einem Frieden mit ihnen zwingen. Ein Friede Russlands, Amerikas und Englands mit Hitler und Himmler. Ein Friede, bei dem das Nazi-Regime bestehen bliebe. Glaubt ihr daran? Glaubt insbesondere ihr Deutschen des noch kleinen besetzten Gebietes daran? Bei euch ist die hermetische Absperrung Deutschlands von der Welt und ihrem Denken und Fühlen ein wenig aufgerissen. Etwas Außenluft dringt herein. Ihr hört die Stimme der Welt und teilt nicht mehr ganz die trostlose Unwissenheit eurer Brüder im Hitlerreich. Was glaubt ihr? Oder ich will fragen, was fürchtet ihr? Könnt ihr befürchten oder auch nur einen Augenblick den Gedanken festhalten, dass am Ende dieses von Hitler ruchlos erzwungenen Krieges, wie nah oder fern dieses Ende nun sei, das Nazi-Regime noch aufrecht sein wird? Nein. Das kann kein gesunder Sinn ausdenken. Die Welt braucht Frieden. Um Lebens- und Sterbenswillen braucht sie ihn. Und darum kann sie den Nationalsozialismus, der keinen anderen Sinn und Zweck hat als Krieg, der nie etwas anderes meinte und in sich trug als Krieg, nicht brauchen. Koste es, was es wolle, an Zeit und Opfern. Die Erde muss von ihm befreit, die Menschheit von ihm erlöst werden. Die dafür kämpfen, haben nicht die Gebärde des finsteren Fanatismus, die Deutschland von seinen Herren, diesen blutigen Komödianten, hat erlernen müssen. Lasst euch davon nicht täuschen. Befürchtet nichts oder schöpft keine falschen Hoffnungen, wenn sie euch lässig scheinen. Sie haben die Grimasse fürchterlicher Unbedingtheit nicht nötig, mit der Hitler-Deutschland uns alle das Grauen zu lehren sucht. Was sein muss, das können sie nicht aufhören zu wollen. Und seid gewiss, auch unter Fehlern, Irrtümern, Rückschlägen, Enttäuschungen werden sie es vollenden. Andererseits ist jene Gebärde äußersten Heroismus, die Nazi-Deutschland zur Schau stellt, nur eine Fratze. Die Schreckensmiene längst der Gerechtigkeit verfallener Verbrecher, die nichts zu verlieren, von der Übergabe nichts zu erhoffen haben, die niemals kapitulieren, nie Frieden gewinnen können und darum dem Volk, das für sie blutet, für sie allein, immer tiefer in Elend und Barbarei sinkt, einreden, es könne nicht Frieden haben mit einer Welt, deren erklärtes und unentbehrliches Ziel doch der Friede und die aufbauende Zusammenarbeit der Völker ist. Nie klafften die Interessen eines Volkes und seiner Machthaber weiter auseinander als heute bei euch Deutschen. Hier das Volk, dessen Sache Frieden und Wiederaufbau wäre, dort die Machthalunken, die an den Krieg gekettet sind, die keine Hoffnung haben außer ihm und darum jeden mit langsamem Strick erwürgen, der Deutschland retten, der ihm das Recht auf den Gedanken des Friedens und des Wiederaufbaus nach maßloser Zerstörung zurückgeben will. Ihr Deutschen im besetzten Gebiet habt heute schon das Recht auf diesen Gedanken. Im jungen Jahr 1945 wollen wir ihn weiter miteinander verfolgen.
Deutsche Hörer,
wie bitter ist es, wenn der Jubel der Welt der Niederlage der tiefsten Demütigung des eigenen Landes gilt. Wie zeigt sich darin noch einmal schrecklich der Abgrund, der sich zwischen Deutschland, dem Land unserer Väter und Meister und der gesüsselten Welt aufgetan hatte. Die Sieges-, die Friedensglocken dröhnen, die Gläser klingen, Umarmungen und Glückwünsche ringsum. Der Deutsche aber, der von den allerunberufensten einst sein Deutschtum abgesprochen wurde, der sein grauenvoll gewordenes Land meiden und sich unter freundlicheren Zonen ein neues Leben bauen musste, er senkt das Haupt in der weltweiten Freude. Das Herz krampft sich ihm zusammen bei dem Gedanken, was sie für Deutschland bedeutet. Und dennoch, die Stunde ist groß, nicht nur für die Siegerwelt, auch für Deutschland. Wenn es sich selbst hätte befreien können, früher, als es noch Zeit dazu war, oder selbst spät, noch im letzten Augenblick, wenn es selbst mit Glockenklang und Beethovenscher Musik seine Befreiung, seine Rückkehr zur Menschheit hätte feiern können, anstatt dass nun das Ende des Hitlertums zugleich der völlige Zusammenbruch Deutschlands ist, freilich, das wäre besser, wäre das Allerwünschenswerteste gewesen. Es konnte wohl nicht sein. Die Befreiung musste von außen kommen. Und vor allem, meine ich, solltet ihr Deutsche sie nun als Leistung anerkennen. Sie nicht nur als das Ergebnis messianischer Übermacht an Menschen und Material erklären und nicht sagen,
10 gegen einen, das gilt nicht. Deutschland zu besiegen, das allein mit aller Gründlichkeit den Krieg vorbereitet hatte, war auch im Zweifrontenkrieg eine Riesenaufgabe. Die Wehrmacht stand vor Moskau und an der Grenze Ägyptens. Der europäische Kontinent war in deutscher Gewalt. Es gab scheinbar gar keine Möglichkeit, kein Terrain, keinen Ansatzpunkt zur Bezwingung dieser unangreifbar verschandten Macht. Der russische Marsch von Stalingrad nach Berlin, die kriegsgeschichtlich völlig neue und nicht für möglich gehaltene Landung der Angelsachsen in Frankreich am 6. Juni 1944 und ihr Zug zur Elbe waren militärisch-technische Bravourleistungen, denen deutsche Kriegskunst kaum etwas Ebenbürtiges an die Seite zu stellen hat. Deutschland ist wahrlich, wenn auch unter ungeheuren Opfern, nach allen Regeln der Kunst geschlagen worden und die militärische Unübertrefflichkeit Deutschlands als Legende erwiesen. Für das deutsche Denken, das deutsche Verhältnis zur Welt ist das wichtig. Es wird unserer Bescheidenheit zuträglich sein, den Wahn deutschen Übermenschentums zerstören. Wir werden nicht mehr von den militärischen Idioten dort drüben sprechen. Möge die Niederholung der Parteifahne, die aller Welt ein Ekel und Schrecken war, auch die innere Absage bedeuten an den Größenwahn, die Überheblichkeit über andere Völker, den provinziellen und weltfremden Dünkel, dessen krassester, unleidlichster Ausdruck der Nationalsozialismus war. Möge das Streichen der Hakenkreuzflagge die wirkliche, radikale und unverbrüchliche Trennung alles deutschen Denkens und Fühlens von der narzisstischen Hintertreppenphilosophie bedeuten, ihre Abschwörung auf immer. Man muss hoffen, dass das Mitglied des deutschen Kapitulationskomitees, Graf Schwerin Krosigk, nicht nur dem Sieger zum Munde reden wollte, als er erklärte, Recht und Gerechtigkeit möchten fortan das oberste Gesetz deutschen nationalen Lebens sein und Achtung vor Verträgen die Grundlage internationaler Beziehungen. Das war eine indirekte und allzu schonende Verleugnung der moralischen Barbarei, in der Deutschland länger als 12 Jahre gelebt hat. Man hätte sich eine direktere, ausdrucksvollere gewünscht. Aber der Fluch, den das deutsche Volk heute, wie ich glauben möchte, gegen seine Verderber im Herzen trägt, klingt doch wenigstens darin an. Ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschland zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte. Furchtbarer, schwer zu tilgender Schade ist dem deutschen Namen zugefügt worden und die Macht ist verspielt. Aber Macht ist nicht alles. Sie ist nicht einmal die Hauptsache. Und nie war deutsche Würde eine bloße Sache der Macht. Deutsch war es einmal und mag es wieder werden, der Macht Achtung, Bewunderung abzugewinnen durch den menschlichen Beitrag, den freien Geist.
Sie hörten Thomas Mann in einer Auswahl aus seinen Rundfunkansprachen Deutsche Hörer, die die BBC zwischen 1941 und 1945 ausstrahlte. Weitere Reden von ihm finden Sie in der ARD Audiothek. In der kommenden Woche dann Thomas Manns Erzählung Tristan, gelesen von Gerd Westphal.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Der USA-Besuch von Bundeskanzler Merz ist auf ein überwiegend positives Echo gestoßen. Merz war gestern Abend mit Präsident Trump im Weißen Haus zusammengekommen. Aus Washington, Ralf Borchardt.
Merz zog mit Blick auf seine Gespräche mit Donald Trump die Bilanz. Er fahre zurück mit dem Gefühl, dass er mit dem amerikanischen Präsidenten jemanden gewonnen habe, mit dem er auf einer sehr persönlichen Ebene gut sprechen und mit dem er auch in Zukunft jederzeit telefonieren könne. Trump hatte sich durchweg freundlich gezeigt, Merz einen sehr guten Verhandlungspartner genannt und Deutschland für höhere Verteidigungsausgaben gelobt. Beim Thema Ukraine-Krieg allerdings wurden die Differenzen deutlich. Trump ließ erneut offen, ob er zu schärferen Sanktionen gegen Russland bereit ist. In der New York Times etwa kommt der Merz-Besuch ziemlich weit hinten vor. Die Überschrift lautet: Merz erhält freundlichen Empfang, scheitert aber